Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum fünften Mal. Wir hätten es fast nicht geglaubt, dass das sozusagen bei so viel Nicht-Gentechnik-Anbau immer noch lebt. Bei uns lebt es natürlich, deswegen treffen wir uns regelmäßig. Wir sind ein kleiner Kreis von vielleicht 10 Menschen, die aus verschiedenen Verbänden und Institutionen stammen. Imker, Landwirte, Gärtner, Verbraucher. Und wir haben uns vor 6 oder 7 Jahren eben dieses Themas angenommen, was nun mittlerweile einmal im Jahr hier in diese wunderbare Tagung mündet. Ich bin da auch gebeten worden. Es ist ja inzwischen, wenn dann so Geschichten eine gewisse Größe erreicht haben, dann muss es also auch politisch korrekt zugehen. Es ist also wichtig zu erwähnen, dass hier maßgeblich an der Organisation beteiligt sind und waren der Ökolöwe aus Leipzig, das Umweltbildungshaus Johannishöhe, die GEA Anbauverband aus Sachsen, Bioland Anbauverband und Demeter Anbauverband. Ja, damit hat nun wirklich keiner gerechnet, dass auch 2012 wieder ein Jahr des Nichtanbaus wird. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war es selbst, der im vergangenen Jahr hier noch geunkt hat, von wegen, meine lieben Anwesenden, es wird so friedlich nicht bleiben. Spätestens 2011 müssen wir also wieder hier auf die Felder gehen, um hier unseren Widerstand zu zeigen, um unseren Willen zu bekunden, dass wir der festen Ansicht und Überzeugung sind, dass das die Zukunft nicht ist. Und trotz alledem wurde es wieder ein stilles Jahr. Lediglich in Sachsen-Anhalt, also in Sachsen, wie gesagt, kein kommerzieller Anbau, nicht mal ein Versuchsanbau. Also damit meine ich die Freisetzungsversuche, was ja sonst ständig stattgefunden hat. Lediglich in Sachsen-Anhalt, an der Autobahn kann man dann lesen, das ist das Land der Frühaufsteher. Lediglich in Sachsen-Anhalt stehen 2 Hektar Amflora-Kartoffeln, wo man sich auch wundern kann, warum das nicht deutlich mehr ist. Nach all den Versprechungen, die uns dafür gegeben wurden. Und wer so ein bisschen guckt, wie das eben schon im Jahr davor, also 2009 und 2010, schiefgegangen ist, wo dann nämlich auf ausgewiesenen Nicht-Amflora-Kartoffelfeldern dann eben doch Knollen der Amflora-Kartoffel gefunden wurden, der merkt ganz deutlich, also das Lebendige lässt sich immer schwer beherrschen. Und wenn es dann eben die Menschen sind, die nicht in der Lage sind, die LKWs oder die Big Packs oder was auch immer zu sortieren, zu koordinieren, wem schon mal ein Korb Kartoffel runtergefallen ist und der den dann wieder aufgelesen hat und der möchte sich jetzt vorstellen, das wären jetzt zweierlei, wo man ja nicht reingucken kann, der kann verstehen, dass das möglicherweise wirklich ein Problem ist. Denn beim Mais waren es die Bienen und sind es die Bienen, die uns ja auch in diese wirklich denkwürdige Koalition mit den Imkern geführt hätte. Also vor 10 Jahren hätte mich einer gefragt, wirst du jemals einen Imker kennenlernen? Dann hätte ich gesagt, ja natürlich, den aus dem Nachbardorf. Inzwischen kenne ich bestimmt 20 und es wird immer mehr. Und das freut mich einmal mehr, weil das an der Stelle doch zeigt, dass wir, wenn wir gemeinsam uns hinstellen und was versuchen, dann da auch was hinkriegen. Dieses Jahr 2011 war davon geprägt, dass es zum ersten Mal ein wirklich wegweisendes Urteil vom Europäischen Gerichtshof gab. Wenn Sie sich erinnern, ist ja diese ganze Gentechnik-Anbau-Zulassungsgeschichte immer geprägt von unzähligen Spitzfindigkeiten. Also jeder, der mal ein Argument gefunden hat, wird von einem anderen ausgehebelt, der da also noch eine Lücke gefunden hat, wo es dann doch anders geht. Und das letzte Argument auf, also hier in Sachsen muss man ja gar nicht fragen, da ist es ja dann also sowieso nur die nationale Zuständigkeit, die hier irgendwas entscheiden darf. Aber spätestens, wenn Sie eben in Berlin nachfragen, werden Sie nach Brüssel verwiesen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Jahr aus Europa ein Urteil kam, der eben wirklich im Sinne der Imker und der Verbraucher, vielleicht auch der Bienen, entschieden hat, dass eben verunreinigter Honig, also mit gentechnischem Pollen verunreinigter Honig, nicht in den Handel gebracht werden darf. Das gänge nur, wenn dieser Honig eine Zulassung als gentechnisch verändertes Lebensmittel bekäme. Der Hintergrund an dieser Geschichte, und viele werden das bestimmt schon durchblickt haben, also für mich ist es immer wieder ein echter Angang, mich da innerlich aufzustellen, um es zu verstehen. Der Hintergrund an der Geschichte ist der, dass dieser BT-Mais MON 810, um den es ja immer gegangen ist und um den es auch geht, dass der die Zulassung nicht als Lebensmittel, sondern nur als Futtermittel hat. Würde die Biene den Pollen verschleppen von einem als Lebensmittel zugelassenen Mais, dann wäre es vermutlich rechtlich auch nicht möglich, den Honig, in dem dieses eine, zwei, drei oder fünf Pollen gefunden wird, als regelwidrig sozusagen zu deklarieren, den also aus dem Handel nehmen zu wollen. Das ist also ein rechtlicher Umstand. Deswegen, wir müssen davon ausgehen, wenn es zu einer Neuzulassung von diesem BT-Mais MON 810 kommen wird, dann wird selbstverständlich versucht werden, diesen Mais nicht als Futtermittel zu deklarieren und zuzulassen, sondern eben als Lebensmittel. Interessanterweise ist die Baumwolle, die ja also, ich glaube, mittlerweile zu sind 3/4 der Baumwollbestände weltweit, basieren auf gentechnisch verändertem Saatgut, die sind bereits jetzt als Lebensmittel zugelassen. Ja, also diesen Umstand, dass jeder von uns in irgendeinem T-Shirt oder in einer Unterhose auch gentechnisch veränderte Baumwolle am Leib trägt, das ist gar nicht mehr abzustreiten, da kann er sich damit beruhigen, das ist ja sogar als Lebensmittel zugelassen, wird also von daher nicht ganz so schlimm sein. Wir rechnen also fest damit, nicht zuletzt, weil auch in Frankreich das Maisanbau, also das MON 810 Maisanbauverbot wackelt. Wir gehen davon aus, dass es in Frankreich dieses Jahr wieder zugelassen wird und dass das auch in Deutschland wieder der Fall sein wird, weil einfach die Agrarlobby oder die Saatgutindustrie-Lobby einfach zu starken Druck macht gegen diesen Widerwillen, der ja überall zu spüren ist, dem sich ja auch die Politik nicht entziehen kann. Und das ist ein großes Kräfteringen. Wir werden mal sehen und mal gucken, was da passiert. Deswegen sind wir nämlich hier, um uns sozusagen aufzustellen für die kommende Saison. Jetzt haben wir noch so ein bisschen einen Winter, wo wir überlegen können. Und dann ab April oder Mai wird mit Sicherheit wird es anders zugehen als in diesem Jahr. Deswegen steht unter anderem vor der Tür ein großer Anhänger, den können Sie sich ausleihen vom Aktionsbündnis, der gehört dem Aktionsbündnis und da gibt es zwei große Banner dazu. Auf dem einen steht, wir ackern ohne Gentechnik und auf dem anderen steht, wir füttern ohne Gentechnik. Wenn Sie also ein Feld haben oder jemanden kennen, der gentechnikfreien Anbau favorisiert und das Feld liegt an einer einsehbaren Straße, dann fragen Sie den doch oder holen Sie sich diesen Anhänger, stellen den dahin, der sorgt für großes Aufsehen, weil es eben aussieht, vor allem wenn dieser Anhänger dann durch den Landkreis wandert oder durch das Land wandert, als gäbe es ganz viele solcher Anhänger. Er hat also bislang an 7 Standorten gestanden und nicht zuletzt mein eigener Sohn war der festen Überzeugung, es müsse also mindestens 2 von diesen Anhängern geben. Das ist also jetzt mal so ein Werkzeug, mit dem man umgehen kann und gleichzeitig ist damit natürlich auch klar, es ist nicht nur der Anhänger, der hier irgendwie wohin gestellt werden kann, es sind schlussendlich auch die Menschen, die unheimlich wichtig sind, diese Arbeit hier zu tun. Und da wollen wir Sie einmal mehr auffordern, so wie wir Sie jedes Jahr auffordern, dem Förderverein beizutreten. Es gibt auch dieses Jahr wieder einen kleinen Mitgliedsantrag in der grünen Mappe. Wollten wir Sie um Ihre Manpower bitten, also darum, dass Sie sich heute den Tag über Gedanken machen, ob es Ihnen nicht gefallen würde, mit jemandem wie mir oder wie mit der Urte, mit der Milana, dem Jens oder der Lena oder noch weiteren Menschen hier im Saal, die diesen grünen Anhänger tragen, mit denen zusammenzuarbeiten, sich 2 oder 3 Mal im Jahr zu treffen, zu Veranstaltungen zu gehen, vor irgendwelchen Ministerien ein Transparent hochzuhalten, zur LPG zu gehen, mit dem Vorsitzenden zu reden. Also es gibt unheimlich viel zu tun. Und unser Erlebnis ist, dass das alles Dinge sind, die schlussendlich dann auch wieder Spaß machen, weil man nämlich Menschen begegnet und auch hört, was die für Argumente hat, was die für Argumente haben und natürlich denen auch versucht, unsere eigenen Argumente beizubiegen. Eine interessante Geschichte in diesem Rahmen ist, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal von vielen Abgeordneten eine wirkliche Absage erhalten haben. Die haben also quasi sich entschuldigt, dass sie heute nicht kommen können. Das hatten wir sonst noch nicht. Wir haben auch einen ausgewiesenen Experten aus dem Umweltamt für Landwirtschaft hier aus Sachsen eingeladen, um an einem Workshop teilzunehmen. Und der bekam also glatt ein Hingehverbot, also der durfte von Seiten seines Dienstherrn nicht zu uns gehen, weil nämlich der Dienstherr gelesen hat, dass in unserer Einladungsbroschüre das Wort Widerstand gedruckt ist. Also es ist bei all dem, wir glauben ja immer, es sieht uns keiner, hört uns keiner, so ist es eben nicht. Es wird sehr wohl wahrgenommen, es wird sehr wohl darauf geguckt und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir hier mit unseren Veranstaltungen, mit unseren Diskussionen wirklich immer im Austausch mit denen bleiben, die momentan noch darüber abstimmen können oder darüber kurzerhand entscheiden können, wie es weitergeht. Gut, also, ich habe Ihnen erzählt, dass in Sachsen in diesem Jahr gar kein großartiger Anbau stattfindet und gleichzeitig mag das ja so sein, dass das hier in den Landesgrenzen nicht der Fall ist und in einer Zeit, wo es darum geht, in größeren Maßstäben zu denken, also die Globalisierung wirklich auch im Kopf ankommen zu lassen, habe ich versucht, mal runterzubrechen, was es bedeuten würde, wenn der hier in Sachsen, wenn der Anteil des in Deutschland importierten Sojaschrots und seiner Begleitprodukte, also Öle und die Bohne als solche, das sind ungefähr 4 Millionen Tonnen, davon wird nur ein sehr kleiner Teil, weil es in Sachsen nicht so viele Tiere gibt, die man damit füttern kann. Wenn wir also nur mal von 2,5% dieser Menge ausgehen, die hier im Freistaat verbleibt, dann sind es also ca. 100.000 Tonnen. Und jetzt überlegt, dass der weltweit durchschnittliche Sojabohnenertrag auf einem Hektar bei 21 Doppelzentner, also 2,1 Tonnen liegt, dann müsste man davon ausgehen, dass für die hiesige, also ich bleibe jetzt hier ganz sächsisch sozusagen, dass also hier im Freistaat eine Fläche von 50.000 Hektar ist ungefähr ein Drittel vom Landkreis Meißen, von der Größe, benötigt wird, um diese gentechnisch veränderten Sojabohnen anzubauen. Also das wäre sozusagen jetzt auch meine Überleitung an die nächste Referentin, dass es eben uns nicht ganz egal sein kann, was weit weg auf der Welt angebaut wird und stattfindet, sondern dass das durchaus bei uns einen Bezug und einen Effekt hat. Gut, vielen Dank erstmal.